Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Zapp hat stellvertretend für die Berichterstattung deutscher Medien die Tagesschau und Tagesthemen ausgewertet, je eine Woche im November, Januar und Februar. Ergebnis: fast 80% der Interviewpartner waren Regierungsgegner.
Unsere Aufgabe ist es, journalistisch zu bewerten und journalistisch zu gewichten. Wir sind nicht diejenigen, die mit dem Rechenschieber Politikberichterstattung machen. Das machen wir weder in Deutschland noch in der Ukraine.
Ja, soweit Dr. Kai Gnifke, erster Chefredakteur von ARD Aktuell, Medienmagazin Zapp des Norddeutschen Rundfunks. Und damit ist genau die Problematik umschrieben, die man als Nutzer medialer Angebote im derzeitigen politischen Konflikt zwischen der Ukraine und Russland, um die Krim, aber auch im innenpolitischen Machtkampf der Ukraine selbst hat. Es scheint klar zu sein, dass Russland den Kalten Krieg neu entfacht hat und eine außenpolitische Schwäche der USA ausnutzt, um seine Weltmachtposition zu stärken. Wo das die Dilemma der Berichterstattung liegen könnte, in der ersten halben Stunde des Radio 1 Medienmagazins in der Ausgabe vom 22. März 2014 und außerdem Privatfunk in der Krise und die Revolution war im Fernsehen vom Geheimnis des US-Serienerfolgs. Und das natürlich wie immer.
Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Medien global.
Demokratische Volksabstimmung auf der Krim oder doch Bruch des Völkerrechts? Der Krim-Konflikt stellt auch die deutschen Medien vor eine harte Probe. Werden ausreichend genug die unterschiedlichen Sichten transportiert oder wird, weil westlich sozialisiert, von Journalisten einseitig interpretiert? Der Ruf nach objektivem Journalismus führe in die Irre, meint die Journalistin Hanna Beitzer, die für die Süddeutsche.de die deutsche und auch Teile der ausländischen Berichterstattung ausgewertet hat. Hanna Beitzer, zunächst, wie fällt denn Ihre Analyse aus?
Ja, zunächst ist es natürlich schon sehr auffällig, dass in der Berichterstattung über die Krim-Krise wieder sehr viel mit krassen Bildern gearbeitet wurde, dass dann Titelbilder erscheinen in westlicher Medien, wo Putin mit nacktem Oberkörper auf einem Panzer sitzt, wo er ein Hitlerbärtchen hat, die alle schon eine bestimmte Botschaft transportieren. Auch der Begriff Kalter Krieg wird wieder unheimlich viel verwendet. Und das erweckt, habe ich jetzt gemerkt, auch bei unseren Lesern ein bisschen den Eindruck, dass das alles zu schablonenhaft ist und dass man da eigentlich wieder zurückfällt in Freund-Feind-Muster, die man schon lange überwunden haben wollte.
Aber ist der Mensch nicht so strukturiert, dass er tatsächlich auch Wertungen von Medien verlangt, um auch bestimmte Konflikte, die sehr kompliziert sind, sehr ausdifferenziert sind, ich sag mal auch einfach verständlich dann für sich zu verarbeiten?
Bisschen in einem gewissen Grad sicher, aber ich glaube, man darf da die Leser einfach nicht unterschätzen. Da gab es auch neulich einen ganz interessanten Artikel in der FAZ, der genau das thematisiert hat, dass viele Leser deswegen so fast ein bisschen Sympathie für Putin entwickeln, weil sie instinktiv spüren, dass eigentlich diese einfachen Erklärungen, Osten ist schlecht, Westen ist gut, USA ist gut, Putin ist schlecht, so überhaupt nicht mehr stimmen. Und das ist eben ein Eindruck, den viele Leser haben und das muss man auch ernst nehmen. Und da kann man dann auch mal ruhig ein bisschen komplizierter erklären, wie die Lage eigentlich ist und sagen, es ist nicht alles schwarz-weiß, sondern es gibt eben sehr, sehr viele Interessen, die damit reinspielen. Ideologie, Demokratie ist mit Sicherheit ein wichtiger Punkt, aber es gibt auch wirtschaftliche Interessen, es gibt auch machtpolitische, geopolitische Interessen und das zu erklären. Und ich glaube eigentlich ganz fest daran, dass Leser das auch verstehen können.
Aber wie kommen Sie dann zu der These, dass der Ruf nach objektivem Journalismus in die Irre führe? Erstmal, warum in die Irre und was setzen Sie dagegen?
Ich glaube, dass der Ruf nach objektivem Journalismus, der ja ganz oft vor allem von unseren Lesern auch erhoben wird in den Kommentaren unter den Artikeln, ja zuerst einmal, ja ich würde sagen vereinfacht gesagt, tatsächlich objektiv im eigentlichen Sinne des Wortes, also nicht wertend meint. Und das ist eben etwas, das kann es eigentlich kaum geben im Journalismus, weil da immer Menschen sitzen, die natürlich eine subjektive Meinung haben, die subjektiv handeln. Und alleine wenn ich eine Nachricht auswähle aus den vielen, vielen Nachrichten, die ich jeden Tag über meinen Bildschirm flimmern sehe, dann ist das ja schon eine subjektive Entscheidung, welche Nachricht ich jetzt wichtig finde und welche nicht. Deswegen gibt es nicht diese objektive Berichterstattung nach dem Rechenschieber, sage ich jetzt mal, wie das ja auch ein Kollege von der ARD bezeichnet hat, sondern man nimmt immer eine Haltung ein als Journalist. Zum Problem wird das allerdings immer dann, wenn man wegen dieser Haltung, die man selber hat, unfähig ist, auch ein bisschen darüber hinaus zu gucken und sich in andere einzufühlen. Und das ist natürlich was, als ich habe auch selbst 2 Jahre in Russland gelebt und kenne das Land sehr gut und kenne auch so ein bisschen ja die Kultur und die Gesellschaft, wie die da denken, wie die ticken. Natürlich ist das sehr hilfreich, wenn man sich das auch anschaut und das weiß, wenn man dann doch in manchen Sachen zu anderen Schlüssen kommt. Und das ist eben was, was gerade in der Krise jetzt sehr wichtig ist, um auch die Interessen zu verstehen, die von russischer Seite dahinter stehen.
Nun ist es natürlich sicherlich von Vorteil, wenn man die Sprachen kann der Konfliktparteien und selber recherchieren kann. Aber was geben Sie denn den Menschen mit an die Hand, die auf deutsche Medien angewiesen sind und die vielleicht sich in Putin nicht hineinversetzen wollen oder können, weil sie dann doch meinen, hier ist der Versuch da, eine alte, längst untergegangene Weltmacht wieder zu neuem Leben zu erwecken?
Also zunächst kann ich den Leuten, die tatsächlich, wie Sie sagen, auf deutsche Medien angewiesen sind, sagen, dass sie wesentlich besser dran sind als zum Beispiel die Leute in Russland, die kein Englisch sprechen oder kein Deutsch, weil tatsächlich in den russischen Medien sehr, sehr, sehr viel weniger Vielfalt herrscht als hier. Also allgemein ist es hier natürlich schon, dass es zum Beispiel eine gewisse Sympathie gibt für die Maidan-Bewegung, für die Orientierung der Ukraine nach Westen. Aber es gibt immer auch in deutschen Medien, in deutschsprachigen Medien Berichte, die andere Sichtweisen schildern. Insofern kann ich da den Vorwurf nur bis zu einem bestimmten Grad nachvollziehen. Also es gibt eine eindeutige Tendenz, aber es ist nicht so, dass es überhaupt keine Artikel gibt, die sich mit einer anderen Sichtweise beschäftigen.
Was halten Sie denn von der Idee des freien Journalisten Thilo Jung, der gesagt hat, das, was ich hier in Deutschland zu sehen bekomme, überzeugt mich nicht. Ich gehe einfach selbst los auf eigene Kosten und recherchiere vor Ort und frage möglichst viele Menschen, was sie über den Konflikt denken.
Ja, das sind mit Sicherheit super spannende Zusatzangebote, aber das kann eben eigentlich nur zusätzlich sein, weil wenn ich zum Beispiel einfach, wie Sie sagen, ohne Vorurteile mit jemandem vom rechten Sektor rede, dann wird er mir vermutlich nicht gleich auch noch die Hintergründe dazu liefern, was das eigentlich für eine Bewegung ist, wie das zum Beispiel dann eine tiefergehende Analyse in einem Medium tut. Also ich glaube, dass das eine interessante Ergänzung ist, aber ich glaube eigentlich ganz im Gegenteil, dass die Einordnung und damit irgendwo auch die Haltung fast noch wichtiger sind als einfach nur das kommentarfreie Abbilden, weil damit kann im Zweifelsfall jemand, der sich vorher noch nie mit einem Thema beschäftigt hat, auch erstmal nichts anfangen.
Meint Hanna Beitzer, sie ist Journalistin und schreibt für süddeutsche.de. Vielen Dank für Ihre Einschätzung.
Vielen Dank.
Radio 1 mit dem Medienmagazin. Während eben das Telefoninterview mit der Kollegin von der Süddeutschen aufgezeichnet war, ist der bereits im Interview erwähnte Thilo Jung bei mir im Studio. Sei herzlich gegrüßt, aus der Ukraine kommend, mit sehr viel Eindrücken. Ich habe das ein bisschen, hast du mir gerade gesagt, unpräzise zusammengefasst, deine Motivation in die Ukraine zu fahren. Bitte dann erklär ganz genau, warum hast du das gemacht und vor allen Dingen auch warum auf eigene Kosten?
Ja, eigentlich waren wir natürlich erstmal geschockt vor einem Monat vor diesem Umsturz, wie Janukowitsch vom Maidan quasi aus dem Amt gefegt wurde. Und seitdem ging es dann nur um die Krim. Also nach Sochi war medial eigentlich nur Krim bestimmt. Und das fand ich einfach nur langweilig. Und wir wollten eigentlich nicht uns mit dem Krim-Konflikt beschäftigen, sondern eher gucken, wir sind in die Ukraine gefahren, damit wir sehen oder verstehen, warum es eine Revolution gab, eine angebliche Revolution, warum die Menschen auf die Straße gegangen sind und warum sie ihr korruptes System loswerden wollten. Darum sind wir hingefahren. Wir haben den Krim-Konflikt eigentlich absichtlich ignoriert. Und ich habe zwar immer mit Gästen darüber gesprochen, aber immer nur am Ende, damit wir vielleicht irgendwas hören. Aber es ging im Grunde darum, die Revolution nachzuerzählen, um daraus Schlüsse zu ziehen, wie es in Zukunft weitergehen kann und worauf wir als Journalisten vielleicht achten müssten.
Das ist ja gerade das Interessante, dass dieser Krim-Konflikt tatsächlich diese Umstürze in der Ukraine überdecken von der medialen Aufmerksamkeit, weil natürlich ein solcher Konflikt wie um diese Halbinsel dann doch möglicherweise auch Europa mehr interessiert, als wenn auf dem Maidan sich die Leute die Köpfe blutig hauen.
Ja, aber der Maidan, den gibt es ja immer noch. Das ist ja eigentlich der große Punkt. Der Westen ist jedenfalls meine Einschätzung, denen ist noch gar nicht wirklich klar, warum die Leute auf dem Maidan immer noch da sind. Und wenn du mit denen sprichst, die sagen dir eigentlich genau warum und worauf der Westen auch achten muss. Es muss ein neues System entstehen in der Ukraine.
Nochmal ganz kurz zurückgesetzt, ja. Du hast die Interviewreihe im YouTube-Channel Jung und Naiv, wo du dich gerade eben mit Themen beschäftigst, die so ein bisschen durch den Rost der medialen Aufmerksamkeit fallen oder die nicht genügend erläutert werden. Das hat jetzt über 100 Folgen inzwischen auch bei den, ich sag mal, dann doch Standardjournalisten für Aufmerksamkeit gesorgt. Aber das reicht ja nicht. Du kannst ja nicht davon leben, dass dann die Leute dich anklicken und du hast also auch Sponsoren und so weiter. Aber das war jetzt völlig auf deine eigene Rechnung. Wie finanzierst du sowas?
Na, wir haben ja einen Deal mit dem Fernsehsender Joyce. Die zahlen uns ja regelmäßig für die Folgen und wir hatten ein bisschen was zurückgelegt gehabt, einfach nur für Notfälle. Und wir haben uns einfach entschieden, das auf eigene Kosten zu machen und nicht auf irgendeinen Finanzier zu warten. Ich meine, wir hatten ein, zwei Medienhäuser, sie darauf aufmerksam gemacht im Vorfeld, hey, wie wär's? Die haben dann Nein, danke gesagt und jetzt im Nachhinein haben sie sich geärgert.
Vielleicht zu der Methode, die du dann gewählt hast. Also man fährt dann los. Ich nehme an, du warst kein Ukraine-Experte.
Na, wir wollten kein Parachuter sein, so wie die allermeisten Journalisten oder Korrespondenten, die sind halt nach Kiew eingeflogen und haben dann vom Maidan berichtet. Wir haben es ja selbst gesehen. Also die meisten Mainstream, gerade die großen westlichen Medien, CNN und ARD, RTL, die haben am Maidan gelebt, im Hotel und haben da ihre Berichterstattung vom, im, am und um Hotel gemacht, aber sind halt nie rumgefahren und für mich war das gar keine Möglichkeit und ich wollte einen Roadtrip machen. Ich wollte mit dem Auto über Polen in die Ukraine fahren. Wir haben in Lemberg angefangen, in der Westukraine, haben da ein ganz anderes Bild erlebt, was wir in Kiew erlebt haben und wir sind dann weitergefahren nach Odessa, also an den südlichsten Spitze der Ukraine. Wir haben uns nicht in die Ostukraine getraut, einfach nur, weil unser Fixer das nicht wollte und das war auch ein bisschen alles ungefährlich und auf die Krim wären wir eh nicht gekommen.
Du hast 2 Tonausschnitte mitgebracht. Was kannst du so stellvertretend für das, was du erlebt hast, uns jetzt präsentieren?
Wir haben, glaube ich, 19 Interviews geführt und die meisten waren halt auf Ukrainisch oder Russisch und hatten dann, der Fixer musste da übersetzen. Ich habe jetzt 2 Tonausschnitte mitgebracht, die halt auf leicht verständlich auf Englisch sind. Das ist zum einen die wahrscheinlich nächste Bürgermeisterin von Kiew. Lesja Orobetz, die ist von der Timoschenko-Partei und sie hat erzählt, was sie jetzt nach der Revolution anders machen will.
So, and I heard you're running for Kiev mayor and she's running for Ukrainian president?
I don't know whether she runs for president, but I've yesterday declared that I will run for Kiev mayor. And that's a huge responsibility. So my campaign has already started. We want to make it the first in history, a good Western time campaign, because previously everything in the campaign was bought for money, for huge money, or for, how we call it, for oil, for wheat, for some, you know, like food packages to babushkas, old ladies. So.
Has there ever been a woman as mayor of Kiev?
Not in 1500 years, as I know, but let us try. You know, we didn't have in the mayor born in Kiev during last 25 years, so that will be first.
Hat man mehr Reporterglück als Verstand oder muss man so eine Sache richtig durchzirkeln, vorbereiten und dann sind die Leute auch bereit, mit einem zu reden? Wie ist das bei dir gewesen?
Ja, wir hatten Glück, dass wir einen fantastischen Fixer und Journalisten aus Kiew hatten, den Maxim Eristavi. Der kannte von allen Seiten vom liberalen, konservativen rechten Spektrum die Leute. Auf den mussten wir uns erstmal verlassen und ich habe mich immer so gut es geht vorbereitet. Gerade wenn ich da mit den rechtsextremen Faschisten geredet habe, vom Pravi-Sektor und so weiter. Hanna meinte gerade, das würde vielleicht nicht so viel bringen. Ich fand, das brachte eine Menge, weil anders als zum Beispiel irgendwie Weltspiegel, da kamen die Leute dann halt 2-3 Minuten zu Wort und dann musste man das zusammenfassen. Und ich habe mit denen halt eine halbe Stunde geredet und ich glaube, am besten entzaubert man so eine Faschisten und so eine komischen Menschen, indem man sie einfach reden lässt und sie einfach nur sich selbst entzaubern lässt. Und ich glaube, das ist eigentlich ganz gut gelungen. Also wir hatten dann auch teilweise mit auf dem Maidan mit den Rechtsextremen hier, den militanten Pravi-Sektor-Leuten, die sonst immer nur mit darauf verwiesen haben, hier rede mit unserem Pressesprecher, wir reden mit der Presse, nicht mit der ausländischen Presse. Und da hatten wir lustigerweise einen gefunden, der Kanadier war, der nach 18 Jahren wieder in die Ukraine gekommen ist. Und den hatten wir auf Maidan gesprochen und hat uns auf Englisch geredet und im Nachhinein kamen dann seine Leute zu ihm an und haben ihn gefragt, also auf Russisch, das hat unser Fixer gesagt, ob er dann auch die ganzen Talking Points abgelassen hat, ob er dann auch gesagt hat, dass sie keine Faschisten sind, dass sie auch eine jüdische Krankenschwester haben und so weiter. Also einfach nur, sie wollten das mal betonen, es kann gar keine Frage sein, dass das Faschisten sind.
Du hast nicht nur Politiker interviewt, auch normale Menschen in Anführungszeichen, aber auch eine Journalistin. Du hast jetzt hier einen O-Ton mit. Erklär noch was ganz kurz dazu.
Das ist, sie ist Miris Davila, die ist vom Channel 5. Das ist ein regimekritisches System gewesen. Also die ist von dem, mir fällt jetzt der Name nicht ein, des Besitzers des Senders, aber das ist auch einer der Oligarchen, der Schokoladenkönig wird er da genannt. Der könnte auch der nächste Präsident werden. Und mit ihr habe ich darüber geredet, was denn der Einfluss der neuen Medien auf diesen ganzen Umsturz hatte.
Was it a normal revolution media-wise, that the TV covered and radio, or what happened?
I would say that we can't say anymore that revolution won't be televised. This revolution was televised. It was televised 24 hours, 7 days a week.
And, on all channels?
On the web. And on my channel, Channel 5, where I work, but also it was also present in social medias played crucial role during this revolution.
Facebook and Twitter
really people who didn't like Zuckerberg for whatever reason fell in love with him during this revolution, because Facebook played crucial role. The communities like Euromaidan and Euromaidan Sauce really helped people to gather together and fight. And on Twitter, me as a journalist, I was getting more information on Twitter than anywhere else. And I was also tweeting very heavily. So we were exchanging information constantly. And even today, for instance, at Hotel Ukraine, there was a briefing by UK ambassador. We are friends on Twitter, and when I came up to him just to say hello, he said, "Oh my God, we are friends on Twitter," and I said, "Yes." And so, yeah, that's the way it works.
Also Twitter hat eine große Rolle gespielt auf dem Maidan oder zumindest in diesen revolutionären Umbrüchen. Auch per Twitter, per Direct Message eine Frage an dich. Wie bist du eingereist? Konnte man da so einfach als Bürger dann Interviews führen oder musstest du dich irgendwie akkreditieren?
Wir mussten uns eigentlich nur akkreditieren, als wir ins Parlament wollten. Da sind wir am Ende gar nicht, mussten wir gar nicht rein, weil das entweder haben die immer nicht getagt oder irgendwie wir haben es davor gemacht.
Dann noch die für mich eigentlich wichtige Frage. Phoenix wirbt ja mit dem Slogan, machen sich ihr ganzes Bild und verweisen damit auf ihr ästhetisches und inhaltliches Prinzip, mehr zu bringen als nur Ausschnitte. Du hast 19 Interviews gemacht. Meinst du, dass du jetzt, wenn man die sich alle anguckt, ein objektiveres Bild hat oder ist dieser Konflikt viel, viel, viel komplexer und man müsste eigentlich noch intensiver recherchieren.
Der ist natürlich viel komplexer. Und was mich immer ein bisschen gestört hat, dass auf beiden Seiten, auf beiden westlichen, östlichen Medien, wurde immer über die Ukraine geredet, über die Ukrainer, auf dem Rücken. Also quasi der Krim-Konflikt wurde auf dem Rücken der Maidan-Bewegung ausgetragen. Und es ist einfach wichtig, dass sich mit den Anliegen und den Motiven dieser Maidan-Bewegung auseinandergesetzt wird. Da ist der Schlüssel für die Ukraine und ob sie jetzt an die EU sich anschließt, ob sie europäischer wird oder doch gerne in Russland wieder wandert. Das ist zweitrangig. Am Ende muss diese Oligarchie aufgehoben werden. Das habe ich gelernt, dass dieses ganze politische System in der Ukraine immer noch eine Oligarchie ist, weil auch jetzt diese neue Regierung, das sind immer noch die gleichen, die vor Janukowitsch da waren. Die sind alle aus dem Kutschmann-Regime von vor 10, 15 Jahren. Und wenn der Westen da glaubt, dass da jetzt irgendwie die Übergangsregierung pro-westlich ist, naja, die Oligarchen lassen sich dafür fürstlich bezahlen. Und das ist einfach das große Problem. Jetzt ist eine pro-westliche Regierung da, das ist aber das System ist immer noch das alte.
Mein Thilo Jung, bei Jung und Naiv im Netz zu finden, einfach googeln oder Twitter Medienmagazin folgen. Da gab es dann eben den Second Screen Link dazu. Dankeschön, Thilo.
Was würden Sie machen, wenn Sie den Preis für Ihr Lebenswerk schon in der Tasche hätten? Die Manic Street Preachers machen weiter, wie schon so oft. Radio 1 holt die drei live nach Berlin. Die Manic Street Preachers. So come on. Would it be that hard? Am 15. Mai in Berliner Huxleys. Rewind the film once more. Manic Street Preachers. Live und mit ihrem 11. Album Rewind the Film. As my fantasy reached its logical conclusion. Radio 1. I'm running out of fantasy. Für alle, die auch immer weitermachen. Und natürlich nur für Erwachsene.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Trust me, it's paradise.
Und gleich mit Vera Linz. Sie erklärte uns die Revolution aus der Sicht des Fernsehens. Radio 1.
It's how you feel for a moment in your life.
Mit dem Medienmagazin und schon wieder einem Live-Gast.
It'll last forever.
Vera Linz outet sich regelmäßig auch in dieser Sendung als Serienfreak. Passend dazu ist jetzt ein Buch erschienen, aber vielleicht einleitend doch noch so ein paar Gedanken von mir, denn das hört man ja immer wieder, auch zum Beispiel im Medienmagazin vom 1. März. Warum können die Amerikaner das und wir nicht? So lautet ja eigentlich das Lieblingslamento im deutschen Feuilleton, wenn es um den weltweiten Siegeszug US-amerikanischer Fernsehserien geht. Also Mad Men, Breaking Bad, Homeland und jetzt auch House of Cards sind ja Titel von Serien, die vielen Menschen ein Begriff sind. Und auf die Frage, warum schaffen wir das nicht, lautet die Antwort sehr oft, wir Deutschen müssen einfach nur mutiger sein, dann würden wir auch so tolle Geschichten auf den Markt bringen können, wie die Konkurrenz aus Übersee. Aber stimmt das wirklich? Diese Frage kann man sich jetzt vielleicht selbst beantworten, wenn man das Buch Die Revolution war im Fernsehen gelesen hat, so wie eben meine Kollegin Vera Linz. Und vielleicht noch ergänzend, Stefan Kolditz hatte hier, Drehbuchautor im deutschen Fernsehen, noch eine andere Theorie reingeschoben. Er hat gesagt, die Quote würde Fernsehredaktionen zunehmend unmutiger machen, überhaupt Experimente zu wagen, weil Erfolg ohne Quote ist kein richtiger Erfolg. Also man könnte dann irgendeinen Grimme-Preis kriegen, aber das ist es nicht. Und jetzt hat also dieser Alan Sepinwall, ist das richtig ausgesprochen?
Richtig, ja. Es ist, ich lasse mich kurz vorher sagen, auch Brand 1 hat in der aktuellen Ausgabe, heute habe ich auf Twitter gelesen, einen sehr langen Artikel zu dem Thema geschrieben, den habe ich noch nicht gelesen, kann ich später aber auch mal twittern oder auch du, da gibt es auch, glaube ich, eine Theorie, warum das hier nicht so läuft, wie sich das viele wünschen.
Also Alan Sepinwall ja, ist in Deutschland nicht so bekannt. Nee. Was erwartet den Leser?
Ja, ich kannte ihn vorher auch nicht. Er ist Amerikas wichtigster TV-Kritiker, heute so um die 40. Und er hat aber schon als Student im Internet über Fernsehserien geschrieben und ist dann später zur Zeitung gewechselt. Und er präsentiert in diesem Buch ein Stück Kulturgeschichte der US-Fernsehserien. Es geht um die letzten 15 Jahre, die ja vielen von uns eben doch sehr präsent sind, als sich um die Jahrtausendwende so eine neue Art von Fernsehserie entwickelt hat. Da wurden die Grenzen des Erzählens verschoben, die Serien wurden komplexer, psychologischer, philosophischer auch. Neue Helden sind plötzlich erschienen und darauf legt er den Fokus. Und das sei vorab schon gesagt, das ist doch ein sehr runder, fundierter Überblick über diese Zeit.
Konzentriert er sich auf Fernsehserien? Nimmt er einen Ausschnitt? Oder
ja, das macht er. Also er geht erstmal zurück in die 80er Jahre, um zu zeigen, was davor so lief, wie alles sozusagen sich bahnte, damit dann diese Serien erscheinen können. Und dann stellt er 12 Serien vor und jeder widmet er ein Kapitel. Und das geht los bei dem weniger Bekannten. Ich weiß nicht, ob es einer von euch kennt, Gefängnisdrama Ost, das 1997 an den Start ging. Nein, Kopfschütteln kannte ich auch nicht. Aber dann schreibt er über die Sopranos, über Deadwood, The Wire, 24, Breaking Bad bis hin zu Mad Men, das ja noch läuft. Da kommt die letzte Staffel ja erst im kommenden Jahr auf den Bildschirm. Und neu in all diesen Serien ist, dass ihre Charaktere verwerflich sein dürfen, dass das Menschen sind, die moralisch zweifelhafte Dinge begehen. Also Antihelden, manchmal so wie im echten Leben. Und dass sie alle so eine Diskussion führen über den Zustand Amerikas im Allgemeinen. Und man hat auch begonnen, in diesen Serien sich Zeit zu lassen, lange Geschichten zu erzählen. Das sind mal die Gemeinsamkeiten. Aber darüber hinaus, das ist sehr interessant, steht jede dieser Serie für ein neues Tor, das aufgestoßen wurde. Also Oz etablierte erstmals, dass Helden böse sein durften. Sopranos forderte erstmals den mitdenkenden Zuschauer. Also die Serie, weiß nicht, wer von euch sie gesehen hat, auch wieder ein Kopfschütteln. Die habe ich gesehen. Sie ist sehr lang, ja. Sehr, sehr lang.
24 habe ich gesehen.
Da kommen wir noch zu. Also Sopranos forderte erstmals den mitdenkenden Zuschauer, denn die dringt tief in die Psyche eines Mannes ein, der eben viel auch mit seiner Psychotherapeutin kommuniziert. Und da muss man sich schon drauf einlassen. The Wire war mit seinen vielen Puzzleteilen sowieso ein großer Roman angelegt. Und 24, jetzt kommt's, brachte eben dieses Echtzeitkonzept und so eine ganz eigene Antwort auf 9/11.
Also Echtzeit im Sinne von, dass eine Minute auch eine Minute war.
Ich weiß nicht, ob es wirklich so war, weil ja auch Werbung noch mit drin war, aber es war
okay,
so eine...
Okay, es waren 42 Minuten, die eine Stunde suggeriert haben, aber doch dann den Echtzeiteindruck vermittelten. Das passiert jetzt alles, die gesamte Serie in 24 Stunden.
Genau, und eine Staffel hatte 24 Folgen, genau, jede Stunde eine Folge.
Plaudert er auch aus dem sogenannten Nähkästchen?
Ja, das tut er natürlich und das ist das eigentlich Interessante an diesem Buch. Er ist ja ein lebendes Kompendium. Er weiß alles über die Serien, also wer sie unter welchen Umständen erfunden hat, nach welchen Kriterien die Schauspieler gecastet wurden, wie die Drehs verlaufen sind, warum die Story so und nicht anders enden konnte. Das ist also wirklich sehr erhellend und unterhaltsam. Und er hat mit all diesen kreativen Köpfen und den Managern der Fernsehstation immer wieder Interviews geführt. Das fließt alles in dieses Buch ein. Da gibt es also jede Menge Insiderwissen. Man fängt plötzlich an, so Zusammenhänge zu verstehen und stößt auf viele Überraschungen. Zum Beispiel eben Sopranos-Erfinder David Chase. Der wollte eigentlich seine gestörte Beziehung zu seiner verstorbenen Mutter aufarbeiten. Und da hat man dann gesagt, also sowas will ja niemand sehen. Also verpack das mal an irgendwas anderes. Und dann haben sie sich überlegt, wir packen das einfach in den Mafia-Kontext, einfach um den Zuschauer anzuziehen. Und das hat dann eben auch ganz gut funktioniert. Also da geht es eben sehr lange um diese Mutter-Sohn-Auseinandersetzung. Und eine andere Geschichte, die fand ich auch sehr lustig. Der Autor, also Alan Sepinwall, hatte Chase mal gefragt, ob einer der Verantwortlichen bei den Sendern, bei denen er diese Serie Sopranos vorgeschlagen hatte, Bedenken wegen der Gewalt gehabt hätte, weil das schon ist, Mafia-Serie ist schon auch ein bisschen brutal. Und Chase sagte damals, man wäre sogar mit weitaus mehr Gewalt einverstanden gewesen, die Psychotherapie dagegen hätte man nicht gewollt, und aber man hat es dann eben gemacht.
Das ist HBO.
Das ist HBO. Man muss sagen, also insofern wäre schon mal meine Frage an euch, welche kennt ihr denn von den wichtigen? Sind 24, hast du schon gesagt?
Bei mir war es genau vor 10 Jahren, hat dieser Serienfilm angefangen mit Lost.
Lost, darüber schreibt er auch.
Lost, ich kenne noch Verliebt in eine Hexe.
Oh Gott.
Supermax?
Nein.
Immer wenn er die Pillen nahm? Monk vielleicht noch?
Darüber schreibt er nicht, aber Lost schreibt er. Das kommt auch in einem Kapitel vor.
Ja, ich meine, das war, du musstest jede Folge sehen, du musstest mitdenken, es wurden Clues gegeben für spätere Staffeln, das gab es vorher nicht.
Aber da ihr beide auf jeden Fall schon mal eine Serie gesehen habt, die in dem Buch erwähnt wird, ist es eine gute Voraussetzung, denn ich denke, es ist nicht schlecht, die eine oder andere Serie gesehen zu haben, weil so diese Details, das macht erst richtig Spaß zu lesen, wenn man eben ein bisschen was gesehen hat.
Kann man daraus irgendwie ableiten, warum es nun in Deutschland anders ist als in den USA? Also da kriegt man da irgendwie ein Erfolgsrezept, wo man sagen kann, liebe Leute auf dem Lerchenberg oder bei der AD, lest euch das durch und dann geht's.
Ja, das ist eben meine Erkenntnis aus dem Buch, also meine zumindest, Mut allein reicht nicht. Mein Fazit ist eben, dass es kein Erfolgsrezept gibt, das man einfach so kopieren kann. Man kann da erstmal nur ehrfürchtig davor stehen und staunen, also so wie es in Europa so eine besondere Kultur gibt, in der Architektur zum Beispiel, was die Amerikaner gar nicht so drauf haben, was die nicht einfach kopieren können, ist diese Fernsehkultur was absolut Originäres. Und man muss dazu sagen, diese Kunstwerke, die gab es ja nur, weil der Markt das zugelassen hat. Also du hast schon HBO erwähnt, die Kabelkanäle wollten sich mit neuen Inhalten von den großen Networks emanzipieren. Man konnte durch das Internet eine neue Fankultur etablieren und ohne diese Gunst der Stunde wären all diese, man muss sagen, echt so fast durchgeknallten, total verrückten Kreativen, die wären gar nicht zum Zuge gekommen. Und das ist eine eigene Kultur mit einem eigenen Nährboden, das kann man gar nicht so kopieren.
Das war ja bei ABC damals auch mit Lost jetzt bestes Beispiel. ABC war eine Krise, die mussten irgendwas probieren. Darum haben sie Serienauftrag gegeben, die vielleicht nicht berechenbar, wo der Erfolg nicht berechenbar ist. Anderes Beispiel ist Breaking Bad. Die sind, glaube ich, bei IFC oder so weiter. Das ist ein kleiner Sender gewesen und die haben, glaube ich, Walking Dead und Breaking Bad vor 5 Jahren in Auftrag gegeben und hatten halt...
Also sollte man der ARD und dem ZDF wünschen, dass die jetzt gerade mal vielleicht in der Publikumskunst verlieren, damit sie sich so ein bisschen zusammenreißen?
Nee, aber vielleicht mal loslassen und gucken, was so
passiert. Ich meine, vor allen Dingen mit den Beitragsgeldern kann man sowieso ein bisschen gelassener sein. Ich muss noch eine Frage stellen, weil wir haben gleich, ist schon wieder die nächste Sendung. Die Revolution war im Fernsehen, heißt das Buch. Ist der Titel gerechtfertigt?
Ich finde schon. Also weil es wirklich was Neues ist, was absolut Fesselndes und Inspirierendes. Und ich finde, man kann sagen, ja, und das meint das ja auch in Abgrenzung zum Kino. Also dass wirklich jetzt das Fernsehen sozusagen die revolutionären Formate geschaffen hat.
Das ist ja das Ding, diese Serien sind meistens riesen, ellenlange Filme. Also House of Cards, das sind 13 Stunden Filme, eine Staffel, das ist eigentlich ein großer, langer Film. Und das ist der Unterschied zu dem Serienmodell, was wir als Deutsche kennen.
Die Revolution war im Fernsehen von Alan Sepinwall. Erschienen ist das Buch bei Lux Books. Mhm. 450 Seiten, kostet 24,80 Euro und Vera Linz ist zumindest davon begeistert. Ja. Dankeschön. Radio 1 mit dem Medienmagazin. Und weil wir gerade von einer vielleicht gewünschten Krise für ARD und ZDF sprachen, um da mehr Feuer zu entfachen für Risiken bei der Entwicklung von Stoffen, könnte man sagen, eigentlich müssten jetzt die Privaten wirklich danach schnappen. Denn wenn man das DLM-Symposium der Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten diese Woche besucht hat, dann ist man überrascht gewesen über die These, dass es eine sehr dramatische wirtschaftliche Lage privater Rundfunkanstalter gibt und man sehe die Medienvielfalt gefährdet, gerade im Bereich der lokalen Rundfunkanbieter. Und ich habe den ranghöchsten Medienwächter mir mal herausgefischt, um mir das erklären zu lassen, weil ich hatte das Gefühl, die Krise ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen, weil das Lamentieren helfte uns nicht mehr so zu mir durchdrang, würde ich sagen, aber hören wir selbst.
Mein Name ist Dr. Jürgen Brautmeier, ich bin gegenwärtig der Vorsitzende der Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten und bin gleichzeitig in Düsseldorf Direktor der nordrhein-westfälischen Landesmedienanstalt.
Das DLM-Symposium ist mit einer Pressemitteilung herausgegangen, dass es dem Privatfunk relativ schlecht geht. Können Sie das vielleicht ganz kurz beschreiben, wie gut geht es dem Privatfunk oder wie schlecht?
Also es geht ihm vor allem im kommerziellen, lokalen Bereich schlecht. Wir haben durch unsere Studien herausgefunden, dass ein Kostendeckungsgrad, der mal knapp bei 100% lag, jetzt bei 90% liegt. Das heißt, auf Dauer ist das nicht finanzierbar, wenn es so weitergeht. Das ist für mich ein Alarmsignal. In meinem Land Nordrhein-Westfalen haben einzelne lokale Fernsehsender ihre Lizenzen zurückgegeben. In anderen Ländern, in Sachsen zum Beispiel, hatten wir mal über 100 lokale TV-Sender. Jetzt haben wir noch 50. Die Finanzierung ist äußerst schwierig für diese Sender. Das ist jetzt nur ein kleines Beispiel. Kommt aus der veränderten Nutzung durch die Zuschauer, die auf allen möglichen Wegen sich ihre Inhalte holen. Die Werbewirtschaft geht hinter diesen Wegen her und deswegen sind die traditionellen Wege angegriffen, machen es schwer. Und im kommerziellen Bereich, wo man auf das Geld angewiesen ist, das muss man verdienen, kommt es dann ganz, ganz schnell zu der Frage, mache ich das überhaupt noch? Im öffentlich-rechtlichen Bereich habe ich es ein bisschen einfacher, weil da die Gebühren dafür stehen.
Deswegen, glaube ich, wurde der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch erfunden, um da eine gewisse Grundversorgung, war damals das Stichwort, gewährleistet wird. Was ist daran so schlimm, wenn der Markt sich bereinigt?
Also es ist im Prinzip nicht schlimm, dass sich der Markt bereinigt. Aber wir haben zum Beispiel im nochmal Lokalbereich schon durch die Zeitungsproblematik, das Zeitungssterben, ein weniger an Vielfalt. Und ich fände es einfach schade, wenn das auch im elektronischen Bereich jetzt passierte. Denn ich glaube schon, dass Journalismus, Qualitätsjournalismus, wichtig ist für Einordnung, für Analyse, für Hintergrund. Und wenn ich das alles nur auf lokaler Ebene den Bloggern überlasse oder Zufällen überlasse oder Anzeigenblättern überlasse, hätte ich aus meiner Sicht ein Problem, was so die Öffentlichkeit, die öffentliche Wirkung, Public Value etc. angeht.
Welche Lösung bieten Sie denn nun an? Ich meine, das Beklagen ist das eine, aber dann muss man ja auch sehen, mit dem Rundfunkbeitrag, mit den Überschüssen wird man das nicht finanzieren können. Es gibt immer wieder die Forderung von Lokal-TV-Anbietern, gebt uns doch einfach etwas ab, genauso wie die Landesmedienanstalten ja auch von der Gebühr und vom Rundfunkbeitrag leben.
Ja, also wir sind durchaus bereit, wir können das nicht auf Dauer subventionieren, aber jetzt in dieser Phase, wo es mehr Geld gibt aufgrund der veränderten Systematik, das haben wir auch politisch so jetzt öffentlich gefordert, für eine befristete Zeit zu versuchen zu helfen vor Ort, nicht durch Förderung von Inhalten etc., das ist nicht unsere Aufgabe, aber zum Beispiel Marscherleichterung bei den Verbreitungskosten, bei technischen Infrastrukturfragen, denn das ist ein ganz gewaltiger Batzen und je mehr Sender sich über alle Wege auf allen Plattformen auch präsentieren müssen, umso schwieriger wird das ja zu refinanzieren. Da sagen wir, Politik, gib uns die Erlaubnis, da mehr helfen zu können als bisher.
Dann haben Sie den Vorschlag gemacht, die ganze Online-Vermarktung mit einer sogenannten einheitlichen Währung zu versehen. Wie ist der Ist-Zustand momentan?
Also es gibt starke Bemühungen in Deutschland, da zu einheitlicheren Verhältnissen, zu einer einheitlichen Währung zu kommen. Wir haben heute im Laufe der Vorträge gehört, dass im Jahr 2014, 2015 da einiges passieren soll, dass wir auch Deutschland da in einer Vorreiterrolle sehen. Aber gleichzeitig gibt es die großen internationalen Spieler wie YouTube und Google, die interessiert das nicht so richtig. Die machen ihre eigenen Maßnahmen und Kampagnen und haben ihre eigene Werbung, die Klicks, Währung, die Klicks und ähnliches. Das heißt, das ist genau das Problem. Wie kommen wir mit unserem deutschen System, was wir gerne erhalten möchten, weil es vielfältig ist und vielfältig bleiben sollen, an gegen die internationalen Spieler, die sehr tiefe Taschen haben und ganz andere Interessen.
Dr. Jürgen Brautmeier, Vorsitzender der Direktorenkonferenz der Medienanstalten. Aber das ist nicht das einzige Problem, was mit der Online-Werbung einhergeht. Ich konnte noch Hans-Georg Stolz fragen. Er ist der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Mediaanalyse der ACMA.
Die Problematik ist, dass es eben über diese Joint Industry Committees, wie die ACMA eine ist und die Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung auch, aber das ist eine enge Zusammenarbeit, hier gibt es im Grunde genommen eine einheitliche Währung. Das Problem ist aber diffiziler. Ich möchte ja auch, wenn es um Bewegtbild geht, also Bewegtbildwerbung im Internet, möchte ich eine adäquate Messung haben zu der Fernsehnutzung. Also das heißt, hier fange ich dann an, Sekunden zu messen, während ich bei der anderen Online-Währung überhaupt keine Zeitdimension bisher drin habe. Also da geht das schon los. So, und wie ich das dann mit Audio mache, da gehen wir jetzt auch über die Zeit, ja, aber bei einer ganz normalen Display-Advertising-Anzeige, dort habe ich ja nur ein Stand-Display und das wird wiederum nicht mit der Zeit gemessen, sondern das heißt einfach, es ist ausgeliefert worden, hat mindestens eine Sekunde war es sichtbar.
Ja. Nun, es kommt ja doch hinzu, wenn ich so als Laie sagen darf, als Verbraucher, als jemand, der fernguckt und auch vielleicht aufs Handy guckt, dass es doch dasselbe ist, ob ich einen Spot im Fernsehen sehe oder ob ich ihn online 4 Sekunden sehe und dann wegklicke.
Das ist richtig. Also das ist auch ein sehr interessanter Aspekt. Die Werbewirtschaft weiß, außer den TV-Sendern selber, beziehungsweise Arbeitsgemeinschaft Fernsehen, weiß gar nicht, ob jetzt wie lange der eigene Spot sozusagen gesehen wurde, sondern es gibt immer nur eine zusammengefasste Werbeblock-Reichweite. Beim Bewegtbild kann ich das wiederum genau nachvollziehen, wie lange ist sozusagen dieser Pre-Roll oder der Spot jetzt gelaufen. In der Regel darf man ihn nicht abschalten, das heißt, man geht da immer auch von einer vollen Ausstrahlung und vollen Nutzung dann aus. Das andere Thema ist das Thema der Vergleichbarkeit. Ist das Bewegtbild jetzt auf einem kleineren Display quasi gleichzusetzen mit einem zu Hause im Wohnzimmer auf einem tollen Bildschirm? Die Frage ist letztendlich die Wirkung. Also kann der normale Nutzer überhaupt noch im Nachhinein unterscheiden, ob er das jetzt oder weiß er das noch, ob er den Spot über einen Pre-Roll gesehen hat im Internet oder ob man diesen Spot gesehen hat in einem Werbeblock. Das kann er gar nicht, letztendlich überhaupt gar nicht mehr nachvollziehen. Insofern darf man nicht immer nur nach der Größe und nach der Situation gehen, sondern das ist so ein Gesamtbild, was sich da zusammenbaut aufgrund der unterschiedlichen Kontakte. Die Werbungtreibenden selber, die interessieren sich für jegliche Art von Bewegtbild, wo sie ihren Spot vertreiben können. Und da ist da haben wir so einen Leck sozusagen, weil es gibt Möglichkeiten, den Werbespot auszustrahlen, auch auf anderen Seiten, die aber nicht in diesem Online-Messsystem von der AGF mit erhoben werden. Und das ist sozusagen der einzige Punkt, wo die Werbetreibenden sagen, ich hätte gerne ein gesamtes Marktmodell und nicht nur ein Teilmodell.
Gut, dass sich das beim Radio schon über Jahrzehnte etabliert hat, das System. Hören wir ein bisschen Eigenwerbung und dann die klassische Kommerzwerbung bei Radio 1.
Radio 1.
Und passend zum letzten Thema, zum DLM-Symposium, jetzt ein Ausschnitt aus dieser Veranstaltung. Eine Podiumsdiskussion unter dem Titel Die strategische Ausrichtung der Medienanbieter vom linearen Rundfunk zu contentgestützten Erlebniswelten. Der Titel hört sich komplizierter an als die Diskussion. Folgen Sie jetzt einfach dem Moderator Daniel Finger.
Wahrscheinlich wissen Sie viel besser Bescheid über die Menschen, die hier sitzen, als ich. Aber es gehört zu meiner Aufgabe und zu meiner großen Freude, Ihnen nochmal zu sagen, wer hier oben bei mir sitzt. Sabine Anger ist Geschäftsführerin von WatchEver. Sie hat viele Jahre lang digitale Plattformen für Vivendi aufgebaut. Davor gab es unter anderem Stationen bei Warner Music und bei der Deutschen Telekom. Friederike Behrens da drüben ist Anwältin und Deutschlandmanagerin bei Magin. Vielleicht ein Produkt, was Sie noch nicht so gut kennen. Wir werden es uns gleich noch ein bisschen erklären lassen. Es ist ein TV-Streaming-Dienst aus Schweden. Der letzte große schwedische Streaming-Dienst, der nach Deutschland kam, war Spotify. Und vielleicht ist Magin ja die nächste große Erfolgsgeschichte. Davor hat Frau Behrens Stationen gehabt beim Deutschlandradio, bei der Grundy Ufa, Bild.de, bei der WDR Media Group Digital. Also sehr, sehr viel Expertise, die sie hier mitbringt. Gary Davy, Executive Vice President Programming bei Sky Deutschland und also mitverantwortlich oder schuld, sagen manche, am Erfolg des Pay-TV-Senders mit Reichweiten und Umsatzrekorden und in diesem Jahr dann auch mit schwarzen Zahlen. Davor hat er viele Jahre in aller Welt für die News Corporation gearbeitet. Und Christian Kropp, da drüben, ist Geschäftsführer von Big FM und RPR1 in Rheinland-Pfalz. Und speziell Big FM ist, wenn Sie es nicht kennen, eine, ich würde sagen, crossmediale Innovationsmaschine mit sehr hoher Integrations- und Konvergenzdichte. können Sie gerne für die Pressemeldung auch verwenden, unter anderem mit der ersten und bislang einzigen Spotify-Radiosendung. Ja? Also da werden schon manchmal Feinde umarmt, das finde ich sehr, sehr interessant. Frau Anger, Sie würde ich ganz gerne als erstes mal fragen. Also Sie sind ja mit WatchEver Platzhirsch bei den On-Demand-Diensten. Viele Jahre haben alle immer gesagt, ach Mensch, warum gibt es sowas hier nicht? Auf einmal gibt es sowas hier. Und jetzt kommen ja andere nach, also ja. Amazon Prime, Netflix gilt als sicher, sage ich mal. Wie warm sind Sie angezogen?
Also, ich glaube, bei dem Wetter ganz gut angezogen. Ich würde sagen, klar, Platzhirsch vor allem bei den Subscription-Video-on-Demand-Diensten, also die Video-on-Demand-Dienste, die eben auch für eine Flatrate Filme und Serien anbieten. Das ist ja das, was wir letztendlich machen. Und von der Wärme her würde ich sagen, es ist eine tolle Sache, wenn noch mehr Anbieter im Markt sind, die eigentlich auch für Bezahlinhalte kämpfen. Und die ordentliche Angebote in den Markt bringen, so dass der Kunde am Ende die Auswahl hat. Für den Kunden ist es ja eine klasse Sache. Der hat verschiedene Anbieter, der kann unter verschiedenen Inhalten wählen, der kann sich überlegen, okay, welcher Dienst bietet welche Features oder welche Plattform unterstützt der, wo fühle ich mich eher zu Hause, was passt besser zu mir vom Pricing-Modell, langfristige, kurzfristige Laufzeiten und hat damit eigentlich die Wahl. Und ich denke, dass wir uns eher freuen, wenn andere Anbieter kommen, weil das letztendlich auch ein Thema ist, das wird die Kunden davon ablenken, auch auf Piraterieangebote auszuweichen, die es einfach gibt, oder kopierte DVDs, weil wenn ich einfach eine Auswahl habe, wo ich im Fernseher direkt mit wenigen Klicks sofort Filme und Serien gucken kann, dann bin ich auch bereit, dafür was zu bezahlen. Mhm. Und das ist eigentlich viel eher unser Anliegen.
Mehr Dienste, mehr Wettbewerb und dann auch weniger Piraterie.
Davon gehe ich aus.
Sehr gut. Gary Davy, jetzt haben viele Leute gedacht, das Erfolgsrezept von Sky ist einfach Sport. Ja, und dann vielleicht noch ein bisschen Sport und Sport. Und jetzt machen sie ganz verrückte Dinge, zum Beispiel Eigenproduktion, The 100 Code zum Beispiel ist angekündigt worden, eine ganz spannende Geschichte. Werden Sie jetzt sowas wie die europäische HBO?
First, es tut mir leid, aber ich kann nur ein bisschen Deutsch sprechen. Ich habe Deutsch in der Schule gelernt, aber das war zu lange her. Also heute muss ich nur Englisch sprechen, Entschuldigung. We believe in a three-legged stool, three-item approach. One is sport, clearly. Two is movies, and three is choice. And the choice part of what we offer is a very important part of it. So we now deliver 80 HD channels, along with our movies and sports services, plus an enormous choice of on-demand programming in each of the categories, movies, series, children's documentaries, right across the spectrum. So it's we think we've got the mix, the balance about right, we think. Never sure in pay TV.
Und auf jeden Fall muss man natürlich auch immer wieder nachsteuern, ja, selbst wenn man erstmal ein gutes Rezept gefunden hat. Frau Behrens, Imagine, ganz neuer Player. Vielleicht erklären Sie ganz kurz, was Imagine macht und wie das Geschäftsmodell aussieht, für die davon noch nicht gehört haben.
Also Imagine ist ein cloud-basierter Fernsehservice, ein OTT-Service, der lineares Fernsehen auf allen Endgeräten anbietet und wo man je nach Rechtesituation auch die Möglichkeit hat, bis zu 30 Tagen sich die Sendung anzusehen, also bis zu 30 Tagen auch zurückzuswitchen. Das ist alles sehr einfach gemacht, sehr userfreundlich. Und man hat auch die Möglichkeit, praktisch im laufenden Programm zurückzuspulen. Es wird einen freien Bereich geben und es sind auch Pay-TV-Sender bei uns, sodass der User in diesem Fall die Möglichkeit hat, aus einem großen Spektrum zu wählen. Sehr einfach gemacht über einen Single Sign-On und man kann dann alle Endgeräte auch benutzen. Das ist vielleicht das ist entstanden mal vor circa 4-5 Jahren, haben sich 5 Gründer, 3 aus dem Bereich Pay-TV, 2 aus dem Bereich Internet in Schweden zusammengetan und haben sich überlegt, wie würde das Fernsehen aussehen, wenn man es jetzt noch mal neu erfinden würde. Und dann haben sie sich Techniker geholt und haben 2 Jahre an dieser Technologie entwickelt, 2 Jahre wurde an dieser Technologie entwickelt. Und dieser Service, den wir jetzt, wir stehen in Deutschland kurz vorm Launch, der ist jetzt daraus entstanden und in Schweden gibt es uns auch schon kommerziell.
Und jetzt keimt natürlich in allen hier ein Verdacht und sagt, die haben sich nicht richtig informiert, die Schweden, ausgerechnet nach Schweden als nächstes auf den deutschen TV-Markt zu gehen, der nun wirklich einer der schwierigsten und unübersichtlichsten der Welt ist.
Also das ist wirklich, wenn ihr typisch deutsche Frage, sehr deutsche Frage, nicht, dass ich sie nicht auch gestellt hätte, aber für mich, okay. Also das finde ich wirklich toll an Schweden und ich glaube auch die Amerikaner sind ein bisschen, das ist so eine schwedische, amerikanische Mentalität. Schwierig gibt es nicht, jeder Markt ist schwierig. Es ist so ein bisschen diese Wikinger-Mentalität, sehr entrepreneurlastig. Lastig will ich jetzt gar nicht sagen, das ist so negativ besetzt. Ich finde es ganz, ganz toll, das ist ein ganz anderer Spirit in dem Unternehmen. Da sind wir sind mittlerweile 100 in Schweden. Da haben ganz viele, mindestens 3 Unternehmen schon gegründet. Es ist sehr technologiegetrieben, aber auch gerade die Verbindung zwischen Content und Technologie ist da ganz besonders schön. Und das finde ich auch in Schweden ganz besonders. Mhm. Ja.
Also insofern, glaube ich, ist vielleicht Christian Kropp, der heimliche Schwede hier. Ja. Also macht Radio, gibt aber jede Menge Geld aus für bunte Bilder und für Videos. Ja, auch auf Smart TVs zum Beispiel, kooperiert mit dem Belzebuch, habe ich schon gesagt, Spotify. Und dann bietet zum Beispiel Big FM auf seiner eigenen Seite, wo also man das Programm streamen kann, auch noch 4, 5 alternative Musikstreams, wenn einem das nicht so gefällt. Da möchte ich fast sagen, wer hat sie eigentlich freigelassen?
Ja. Der steht da hinten. Es ist Klaus Schunk, ist mein Beiratsvorsitzender und wir kennen uns seit 30 Jahren. Und wir haben zwei Dinge eigentlich, ein Stück irgendwie nicht erfunden, aber das ist, die Ursuppe ist zum einen mal Geschichten zu erzählen. Das ist die Ursuppe. Wer gute Geschichten erzählen kann und gute Stoffe hat, der überlebt. Und das habe ich vor gut 30 Jahren wirklich mal gelernt. Und das bleibt eigentlich das, was ich heute irgendwie immer noch ganz gut kann. Und das, was ich wirklich gelernt habe oder lernen durfte, ist, dass man diese Geschichten auch auffindet. Weil das war für mich echt neu. Ich bin auch so ein Kind irgendwie der Awareness-Industrie der 80er und 90er Jahre. Kenne mich also da auch ganz gut aus. Bin ja als Geschäftsführer einer solchen Radiogruppe irgendwie auch medienpolitisch irgendwie durchaus aktiv. Aber da sind wir ja sehr erfahren, wie das mit der Awareness irgendwie funktioniert. Und jetzt haben wir ja lange gebraucht für diese Konvergenz-Awareness. Bis die dann quasi abgeschlossen ist, brauchen wir schon wieder die nächste Form von Awareness, dann die Wirkungs-Awareness. Und wir brauchen halt immer wahnsinnig lange, bis wir das gefunden haben und kommen eigentlich nie zum Ende. Aber das, was wir wirklich gelernt haben und ganz gut machen und auch inzwischen ganz gut verstehen, ist, wie man die Geschichten eigentlich auffindet. Und das hat sehr viel mit Technologie zu tun und deswegen ist die Kooperation mit Spotify für uns auch sehr gewinnbringend, weil wir damit sehr, sehr viel erfahren über Technologie, technologische Verbreitung. Denn ich glaube, Sie wissen hier im Raum nicht alle, dass das mit dem linearen Rundfunk und Point-to-Multipoint eigentlich wirklich schon längst Geschichte ist, weil die Firma Spotify hat eine Technologie entwickelt, die auf IP-Basis, rechnerbasiert, ja nichts anderes macht, als ein Massenmedium im Markt zu platzieren. Und ähnlich ist es bei Ihnen ja auch. Und deswegen ist es mit der Regulierung auch gar nicht so einfach, weil es geht halt von Rechner zu Rechner. Und es geht super. Also von daher Geschichten erzählen, die Geschichten richtig auffindbar machen. Und der dritte Pfeiler ist das, was Radio bis heute so herausragend macht, ist People. Wir haben diese Local Heroes, denen man folgt. Und das haben noch nicht alle verstanden. Wirklich noch nicht alle verstanden, aber ich bin fest davon überzeugt, dass Radio an der Stelle im lokalen, regionalen Bereich eine sehr große Zukunft hat, weil die Anchor dieser Shows wirklich in der Lage sind, dass man ihnen folgt. Und nicht nur als Musikspezialisten, sondern auch als News-Spezialisten. Also wir haben bei RPN Rheinland-Pfalz nachweislich einen News-Anchor in die Top 3 der Moderatoren-Anchor gebracht. Das ist ein News-Anchor, weil der einen Twitter-Account hat, irgendwie von 70.000 Followern. Und die folgen ihm, weil sie wissen wollen, was los ist und wie man bestimmte Dinge irgendwie einzuschätzen hat.
Also ich vermute, dass wir uns darüber, dass Gesichter und Nasen wichtig sind und dass guter Content wichtig ist, darüber könnten wir uns wahrscheinlich super schnell hier auf dem Panel einigen. Wenn nicht, gerne Widerspruch, dann diskutieren wir darüber. Ich glaube, die Frage, ob Linearität und lineares Broadcasting und auch vielleicht der Wunsch einfach, ich möchte gerne einen haben, der ein gutes Programm für mich zusammenstellt und das gucke ich mir dann auch so an, wie es ist, Ob das wirklich Geschichte ist, ich glaube, da können wir ein bisschen lebhafter darüber diskutieren. Oder wo sehen Sie das Bedürfnis nach linear und wo sagen Sie, nee, Customization, Individualisierung, nix lean back, ich stelle mir jetzt alles zusammen. Frau Behrens.
Also ich finde, das eine schließt sich nicht aus. Insoweit finde ich, dass immer diese Welten kann man ehrlicherweise gar nicht trennen. Die werden manchmal künstlich getrennt. Das ist, wenn man sich die Technologie anguckt und dass da diesen Weg geht ja auch, die gehen ja auch viele, auch Sky geht ja diesen Weg, dass man das verbindet. Diesen Weg gehen wir auch. Und letztendlich entscheidet, na gut, das ist immer so eine Plattitüde, letztendlich entscheidet der Kunde oder der User, wie immer man das sehen will, was er nachher sehen will. Aber die Technologie, die geht bei uns immer viel schneller, als wir uns das eigentlich alle vorstellen können oder als die Medienindustrie hinterherkommt, zumindest in Deutschland. Und ich persönlich finde immer, ich kann es auch nicht mehr hören, dieses Lineare ist tot. Das wird also auch schon, also Konvergenz ist schon seit 10 Jahren, Lineares ist tot, ist auch schon ewig und es ist nicht tot. Es ist bisher, man muss einfach sehen, es wurde ja bisher auch gar nicht so angeboten. Also VOD kriegt man schon länger auf mobilen Endgeräten, Linear-TV ist eher schwierig, sehr einfach zu konsumieren. Und deshalb bin ich, also ich finde auch immer, das eine wird das andere nicht ablösen. Es ist halt, also es ist die Herausforderung, beides intelligent zu mischen, weil der Value Chain, also die Wertschöpfung, fängt immer noch beim linearen Fernsehen an.
Also ich sehe es halt so, dass der Kunde eigentlich das entscheidet. Lineares Fernsehen ist ja auch technisch getrieben, weil es ja gar keine anderen Übertragungswege gab. Und die Technik, die jetzt eben als OTT, over the top, cloudbasierte Streaming-Möglichkeiten beschrieben ist, ermöglicht ja eben, dass ich eigentlich als Konsument entscheiden kann, was ich sehe und wann ich es sehe und wo ich es sehe. Ja, ich entscheide mich, ob ich im Wohnzimmer vor dem großen Fernseher bin oder ob sich, weiß ich nicht, die jugendlichen Kinder zurückziehen und vielleicht lieber über PS3 mit Fernseher verbunden oder auf dem Tablet gucken. Und das ermöglicht ja ein ganz anderes Nutzungsverhalten und es steht eher im Vordergrund, was ist das Programm, was ich sehen möchte, also die Programmauswahl, da bin ich auch vollkommen bei Ihnen, das machen wir auch handverlesen und überlegen uns wirklich, was für Filme und welche Serien. Und durch diesen technischen anderen Ablauf, dass ich eben entscheiden kann, wann ich was sehe, entwickeln sich ja auch neue Nutzungsszenarien, Stichwort Binge-Viewing, wo ich eben ganz anders als früher und selbst mit auch 30 Tagen Aufnahmen nicht hintereinander weg jetzt mir mal ein Walking Dead Serienwochenende gönnen kann. Und das sind natürlich Dinge, die durch die Technik getrieben ein anderes Nutzungsverhalten hervorrufen. Und ich beobachte es natürlich auch bei unseren Kunden, weil wir natürlich genau sehen, wann was geguckt wird. Wir sehen, dass wir auch eine Primetime haben, nur die ist etwas zeitverzögert. Die ist eben um 21 Uhr. Persönlich nehme ich auch selber viel vom linearen Fernsehen auf und dann vielleicht auch bei Ihnen. Aber das muss so funktionieren, dass nicht, wie wenn ich das auf der IPTV-Box aufnehme, nochmal eine Sendung 5 Minuten vorher ist oder Ähnliches und das einfach dann auch ganz neue Nutzungsszenarien für die
das
Konsumenten.
Das ist, glaube ich, aber auch, das ist auch ein bisschen mit dem Binge-Viewing, was einem ermöglicht, ist ein bisschen Customer-Driven auch, nicht? Damit die Leute nicht sich alles sonst wo runterladen, stellt man es dann lieber auch gleich online. Ich glaube, das wollen Sie jetzt auch machen, Herr Davy, ne? Also, ich habe gelesen, die nächste Staffel von House of Cards war, glaube ich, in Planung, alles auf einmal online zu stellen, oder?
Yes. Well, we did that about 3 weeks ago. We put season 2 of House of Cards, all 13 episodes up at the same time as Netflix in the US. So we have rights for that program going forward. Mm-hmm. And it's a bit of an experiment for us. We do a lot of on-demand and linear, and they sit very nicely together for us. But there is change happening, but this change happens much slower than everybody thinks. I attended my first Convergence conference 31 years ago. So, and it hasn't happened yet. I'm still waiting for it.
In 83?
So, yes. It was hosted by Lehman Brothers in New York.
By whom?
See what happens? So, but the reality is, you know, everybody, I've been debating the end of TV for most of my life, and it's nonsense. Yeah. TV has never been stronger. Last year, in 2013, all of the major American pay TV channels, HBO, Stars, Showtime, etc. They all grew. HBO had its strongest growth in 2013 in 17 years. So it is by no means dead. It's actually getting stronger. And from a content point of view, I know it's a bit of a cliche, but it genuinely is a new golden age of creativity in television. So it's the opposite of dead. Now, whether people, it's delivered by linear or on demand or over the telephone or on an iPad, who cares? Doesn't matter. Yeah. It's just a delivery mechanism. Mm-hmm. The issue is, can we present this and offer a product in such a way that people are prepared to pay for it? That's the big question.
Sind Sie überzeugt, dass Sie sich geirrt haben, dass linear doch eine großartige Zukunft hat, Herr Krumm?
Ja, wir leben ja im Land der Extremisten. Bei Herrn Putin waren wir mal so weit, dass wir gesagt haben, das ist ein lupenreiner Demokrat. Und heute ist er einer der schlimmsten Diktatoren. Ne? Dazwischen liegt echt ganz schön viel. Wir haben sehr, sehr viel Erfahrung gemacht die letzten 14 Jahre mit der Frage, wie wichtig ist eigentlich das Broadcasting und wie wichtig ist das On-Demand. Und dadurch läuft man ja selbst auch einige Phasen. Ich war mal so vor 6, 7 Jahren echt an so einem Wahnsinns-On-Demand-Mass-to-One-Trip. Und dann, je älter man wird, desto mehr balanciert sich das auch aus. Es ist wirklich interessant zu sehen, dass tatsächlich im Streaming sich eine deutlich signifikante Steigerung im On-Demand ergeben hat. Das sind bei uns, wir haben... Als wir rund 2000 angefangen haben, lag das bei rund 15% On-Demand, dass wir also Nutzer hatten, die spezielle Inhalte gesucht haben. Und heute liegen wir bei rund 25%. Aber letztendlich ändert sich die Spezies eigentlich überhaupt nicht. Das bleibt ein Rudelsystem und wir bleiben Rudeltiere und wir werden immer mehr gemeinschaftlich nutzen, als wir es alleine tun, weil wir das gar nicht können. Von unserer Konstitution hier. Deswegen ist das, was Sie sagen, aus der Sky-Erfahrung über 30 Jahre, ist es ja auch gar kein Wunder, dass sich das gar nicht so verändert. Das ist ja eigentlich nur unsere Vorstellung, dass sich es verändert, weil sich die Technologie verändert. Also glauben wir, die ganze Welt geht on demand. Das ist aber gegen die Natur, gegen die Natur auch der Wahrnehmung und des Verhaltens. Was sich, finde ich, für uns im Broadcast-Radio wunderbar verändert hat, ist die Fähigkeit der Segmentierung. Weil ich bin heute wirklich in der Lage, ein Massenmedium, in dem Falle wie Big FM, wirklich zu segmentieren in Migrationszielgruppeneinheiten. Das ist herausragend und das macht auch wahnsinnig viel Freude. Und deswegen finden Sie auf so einer Plattform auch 12 verschiedene Big FM-Formate, verschiedene Stile, wo wir früher gesagt hätten, das darf man gar nicht machen, weil sonst wird man die Menschen irgendwie irritieren. Und heute ist gerade anders. Du musst halt beides anbieten, weil du eben sowohl das Bedürfnis hast, dass Menschen gemeinschaftlich etwas nutzen, als auch individuell.
Aber Video on Demand heißt ja eigentlich gar nicht, dass ich alleine nutzen muss. Ich habe ja eben einfach nur die Möglichkeit, dass ich ein bisschen mehr Auswahl habe, was ich gucke. Dass natürlich sich genau auch so ein Dienst einigt, egal ob ich den aufnehme mit Magin oder ob ich ein Programm habe bei Sky oder bei Whatever, dass ich einfach eine Auswahl habe und dann kann ich mich trotzdem vor den Fernseher setzen und ich habe einfach ein bisschen weniger Diskussion um die Fernbedienung oder wer jetzt das Programm bestimmt und muss ein bisschen demokratischer mit der Familie diskutieren, was wir denn nun heute Abend gucken, ja, aber auch was da, nicht immer einfacher ist.
Ja, aber stimmt. Auch da ist ja der Lean-Back-Modus letztendlich nach wie vor der wesentlich stärkere und präferiertere Modus als dieser Lean Forward, wo ich wirklich aktiv etwas gestalte. Wir hätten es wahrscheinlich als Kreativwirtschaft gerne anders, es ist aber nicht so.
Frau Behrens.
Ja, ich wollte noch auf einen Aspekt hinweisen, den auch Frau Anger vorhin angesprochen hat, was natürlich schon durch die neue Technologie möglich ist, dass es eben diese Daten, dass man mehr mit Daten spielt. Und ich, in Deutschland ist immer so ein bisschen die Angst, also ich bin ja auch Juristin, aber die Angst immer mit diesem Datenschutz ist sehr groß. Andere Länder haben das gar nicht so. Ich bin auch ein Verfechter des Datenschutzes, nicht falsch verstehen. Nur das ein bisschen spielerischer zu sehen, einfach das auch im User-Case zu sehen. Also was will wirklich, also in den Dienst des Users zu stellen. Was will der User sehen? Wie kann man das vielleicht noch optimieren für ihn? Sowohl diese Verbindung linear on demand, Ketchup, halt Daten so im Sinne des Users zu sehen, das ist so sehr technologiegetrieben. Und das finde ich auch eigentlich sehr schön, weil dadurch können Inhalte noch viel mehr optimiert werden. Und so Dienste wie unser führt natürlich auch dazu, dass man mehr sieht, wo sich eigentlich User hinbewegen. Das kann man sowohl den Content-Angeboten wieder zur Verfügung stellen, den Sendern etc., um dann gemeinsam daraus wieder neue Konzepte auch zu entwickeln. Deshalb sollte man das auch nicht immer so angstbesetzt sehen. Und auch gerade was so Messungen angeht, da tun wir uns in Deutschland, finde ich, noch ein bisschen schwer, weil wir würden auch gerne viel mehr mithelfen, dass man auch so Angebote wie unseres oder wie auch Watchever, dass man das einfach noch viel mehr in so Messungsszenarien integriert und auch ein bisschen testet.
Also es gibt natürlich Quoten, es gibt Daten, es gibt ganz, ganz eindeutige Befunde, wenn Leute zum Beispiel ein Abo kündigen oder abschließen oder so. Aber es gibt ja heute auch gutes qualitatives Feedback, gerade über das Internet, Social Media und Mails und so weiter und so fort. Was macht das mit der Programmplanung und mit den Programmplanern?
Das hat einen großen Einfluss. Also bei uns zum Beispiel, wir haben um die 280.000 Facebook-Fans. Da wird dann schon sehr heftig diskutiert, was man sich eigentlich wünscht. Und wenn man dann das auch ab und zu bringt dann, oder auch ankündigt darüber, dass man jetzt eine neue Staffel Walking Dead hat, dann wird dann auch schon richtig gefeiert, dass man jetzt sich das Wochenende dafür reserviert. Es ist eine andere Interaktion. Wenn man dann auch bestimmte Dinge nicht hat, wird man natürlich auch öffentlicher angefragt. Und zu dem Datenthema ist es natürlich auch bei uns so, wir sehen natürlich auch aggregiert, welche Serien wirklich gemocht werden. Gemocht im Sinne von, die werden wirklich gesehen. Ich kann ja was mögen auf Facebook und guck's mir trotzdem nicht an. Welche Filme werden gesehen? Und da haben wir natürlich durch die neuen Übertragungswege und ein anderes Geschäftsmodell auch die Möglichkeit, ganz andere Inhalte zu bieten als vielleicht das lineare Fernsehen, wo eben doch auch von großen Sendern wie RTL oder Pro7Sat1, die müssen ja in der Natur der Sache sagen, es muss ein bestimmtes Millionenpublikum zu einem bestimmten Zeitpunkt dann eben auch versammeln, während wir eben auch Filme, Schätze wiederheben können, die dann über den Zeitablauf geguckt werden. Oder auch Serien, die nicht genug Leute versammeln, die eben nischiger sind, auch die zum Thema Segmentierung können wir auch anbieten.
I don't think the technology is dictating the creative at all. I mean, we think about program, we start from the human condition and great stories. And the method of delivery doesn't really matter much. I mean, we've got to tell great stories and we've got to connect with what's relevant in people's lives. And how they consume it is becoming, every day it's becoming less relevant. Well, we deliver our programming, I think, now across 26 different devices through multiple methods of delivery, and we really don't care. But we have to be available on all of those devices because that's natural, good customer service. We've got to be there for what the customer wants and needs. And this idea that the whole world stops at 8:15 every day just doesn't make sense anymore. You try to picture the average 22-year-old looking at their watch saying, oh, look, must rush home to watch my favourite TV show. I mean, it's kind of silly today. But the content is not dictated by the technology.
Ja, das, Sie beschreiben das, finde ich, sehr, sehr gut. Und darum geht es eigentlich auch. Aber wir, weil wir so unsicher in der Technologie sind, glauben wir, da müsste sich irgendwas verbergen, was wir nicht kennen. Wir haben halt im Medienbereich leider gerade im Broadcast keine große Technologietradition in Deutschland. Deswegen sind wir wahrscheinlich so unsicher, dass wir immer glauben, da passiert irgendwas, was wir nicht kontrollieren können. Von daher wissen wir auch, und das ist das Tolle an dem Social Feedback, dass wir in der Lage sind, über dieses Echtzeit-Feedback sofort eigentlich das zu optimieren, was wir tun. Und das macht eigentlich das Storytelling heute auch so interessant in diesen einfacheren Herstellungsprozessen wie Radio plus Online und Social Media, dass wir fast in Echtzeit das verbessern können, was wir machen. Und das ist wirklich was Besonderes, macht auch die Kreativwirtschaft deutlich schlauer, weil sie deutlich näher am Konsumenten dran ist, wie noch vor 10, 15, 20 Jahren.
Ich würde ganz gerne mit Ihnen noch darüber sprechen, was heute eigentlich passiert, weil ich weiß, vor 2 Jahren gab es noch ähnliche Diskussionen, wo alle, wenn man über Paid Content gesprochen hat, dann haben alle die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gesagt, Deutschland, Paid Content, wie soll das gehen? Geiz ist geil, hier wird nie auch einer auch nur einen Euro verdienen. Jetzt haben wir hier 2 Menschen mit gut funktionierenden Abo-Modellen. Sie wollen, glaube ich, einen Freemium-Dienst anbieten. Sie kooperieren zum Beispiel mit Spotify, dass sie die leben ja durch ihr Freemium-Modell zum Beispiel. Was ist passiert? Wodurch ist Pay auf einmal nicht nur salonfähig, sondern auch erfolgreich geworden hier in Deutschland?
Well, when we launched Sky in the UK in 1989, everybody said it will never work because free TV is too good. And I used to have a lot of fun with the BBC and say, well, you don't have free TV. Public's already paying for it. In this country, you have the most expensive television in the world. So to date, we have not done a good enough job of demonstrating that our product is worth paying for. We're getting there slowly. It will take time. These things always take longer than people think, but we are converting people into a mindset that says, okay, this thing is different. I'm paying for something that is different, and it comes to me through multiple devices in a very convenient way. And it connects very well with a younger target group as well, because they're very influential in decision making. This is important because we really like the 14 to 29 target group, because they are the people who decide what is cool. You know, people like me, I have stopped playing a part in deciding what is cool many years ago. But I listen very carefully to the 14 to 29-year-olds. They tell me what's cool. So if we can be relevant to them, not only in content, but also in their lifestyle, they will define what is cool, and they will define the future.
Würden Sie sagen, die Angebote waren vielleicht auch einfach nicht gut genug? Bis vor 2 Jahren?
Also ich glaube, dass es schon in Deutschland sehr eine große Herausforderung ist, Pay-Services anzubieten. Wir haben wirklich wir haben viele Kanäle im Free-TV, noch mehr als in England, wissen Sie selbst. Und seit ich in dem Bereich Convergence, Multimedia, Digital arbeite, war also auch Deutschland immer das Musterland für hier wird es Pay-TV nie schaffen. Also ich denke, wenn man auch sieht, wie Sky jetzt voranmarschiert oder wenn man auch sieht, wie wir einschlagen mit bis zu 5.000 neuen Kunden am Tag, dann sieht man, dass wenn das gut gemacht ist und es einfach verfügbar ist, also dieser Instant Usage Aspekt spielt eine Rolle, dann entscheide ich mich einfach auch dafür. Es ist ja auch eine Frage des Geschäftsmodells. Bei uns kann man das mal 30 Tage kostenlos ausprobieren und wer es nicht mag, der kündigt dann halt wieder und wem es gefällt, der bleibt. Und das sind monatliche oder 2-monatliche Kündigungsfristen. Das bedeutet, ich habe nicht so eine Bindung. Ich bin auch eher bereit, mir einfach mal den Ruck zu geben und sagen, ich probiere das aus, weil ich nicht gleich einen langfristigen Vertrag habe, was natürlich bei höherwertigen und sehr teurem Content wie Fußball immer eine andere Basis ist, wo ich dann vielleicht auch das machen muss. Aber man sieht daran, dass auch Spotify dort seinen Beitrag zugetragen hat, dass es wesentlich einfacher im Musikbereich ist als in dem ganzen Film- und Serienbereich, wo ich eben nicht immer alles haben kann. Das ist, glaube ich, noch ein Schritt, an dem wir auch arbeiten, das einfach den Kunden nochmal zu erklären. Bei Musik kann eben alles drin sein. Die Industrie war in einer anderen wirtschaftlichen Situation und hat eben einfach alles komplett reinlizenzieren müssen, weil es einfach gar keine physischen Umsätze mehr in dem Maß gab, dass ich mir das überlegen konnte. Movies, die haben noch Kinoeinnahmen. Serien, wir haben einen Home-Entertainment-Markt, also DVD-Markt hier und Videomarkt von 1,7 Milliarden laut veröffentlichten BVV-Zahlen. Das bedeutet, wir haben einfach auch da noch große Einnahmequellen. Da kann ich mir natürlich auch schon überlegen, was geht. Dann habe ich Free-TV, die haben unglaubliche Lizenzeinnahmen durch GEZ, die können auch eine Menge ausgeben. Also in dem Wettbewerb steht dann auch Sky. Das heißt, ich habe ganz, ganz viele Abnehmer, wo ich meine Sachen hinlizenzieren kann. Das heißt, das Wichtige ist eigentlich, dem Kunden zu erklären, das ist sehr gutes Programm. Ich bin also vollkommen auch dort der Meinung, es fängt alles an bei einem guten Programm, bei einer guten Produktion, dann bei einer guten Auswahl, wie ich das zusammenstelle. Und wenn es dann auch überall verfügbar ist,
dann bin ich auch bereit, dafür zu zahlen. Die Jugendlichen, von denen Sie gerade sprachen, die eben auch die Trends machen, das sehen wir ja auch, dass bei uns die Nutzung, es ist, würde ich mal sagen, die Hälfte Fernsehen, also große, also mit dem Fernseher verbundene Geräte, ob das ein Apple TV ist, ob das eine PlayStation ist oder selber ein Smart TV oder jetzt Chromecast, auf dem wir seit gestern sind, wenn ich einfach in den Fernseher reinstecke und dann kann ich eben auch Watchever sehen. Aber wir sehen eben auch fast 30% Tablet-Nutzung. Das heißt, die Leute machen das einfach auch. Und das sehe ich an den eigenen Jugendlichen zu Hause. Die verschwinden dann eben auch mal mit dem Tablet und gucken da einfach auch mal drauf.
Ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, wie weit der Customer in das Zentrum der ganzen Überlegungen gestellt wird. Und ich glaube, da hat sich auch in Deutschland in den letzten Jahren viel verändert, weil auch viele mehr Möglichkeiten es da gibt. Zum Beispiel wurde gerade gesagt, das ist auch bei uns so, für kleines Geld kauft man was, man kann monatlich raus, es gibt keine langlaufenden Verträge, man kann mehr ausprobieren. Und man hat es zum Beispiel, das ist für mich auch mal so ein Beispiel, was Apple ja auch gut gemacht hat, früher hat man immer gesagt, Mobile ist kein Geld zu verdienen, dann kam Apple, hat es technologisch ganz einfach gemacht und auf einmal ist das ein Riesenmarkt. Und ich muss auch sagen, auch gerade was bei Pay-TV angeht, hat wirklich Sky einen super Job gemacht. Das finde ich wirklich. Dass sie hier geblieben sind auf dem deutschen Markt, wo alle sie schon totgeschrieben haben, das ist auch wirklich eine Leistung. Und ich finde auch Sky hat da wirklich sehr großen Anteil dran, dass das jetzt so läuft.
Aber frühzeitig jemanden totschreiben, das können wir hier auch gut, wir Journalisten. Das macht uns keiner nach.
Ja. Mir ist die Diskussion manchmal ein bisschen zu akademisch zu diesem Thema Paid Content, weil die Radiosender verdienen seit mehr als 25 Jahren mit Paid-Inhalten ihr Geld. Wir machen seit 25 Jahren auf unterschiedliche Art und Weise Musikveranstaltungen. Wir machen pro Marke rund 200 bis 250 Musikveranstaltungen. Lokal, regionaler Natur zwischen 1.000, 2.500, 5.000 und manchmal auch mehr Menschen, und die Menschen zahlen dafür Geld, weil wir unsere DJs zur Verfügung stellen, weil wir Veranstaltungen machen. Das ist vielleicht manchmal gar nicht so komplex, weil am Ende geht es ja wirklich darum, sind die Menschen bereit, für diese Form von Unterhaltung, Spannung, Information Geld zu zahlen, und für Gemeinschaftserlebnisse, das bleibt ein herausragendes Moment, sind die Menschen bis heute echt bereit, Kohle zu zahlen, mehr denn je.
Jetzt mache ich was wir Radiomoderatoren gerne machen. Ich mache ein Teasing. Ich tease, dass ich dann jetzt gleich nach der nächsten Frage auch zu Ihnen ins Publikum komme und Sie dann Ihre Fragen stellen können. Das ist gut, weil dann können Sie sich jetzt schon überlegen, was Sie fragen wollen. Was mich interessiert, und Sie haben es ja gerade gesagt, also noch andere Geschäftsmodelle. An Tankstellen zum Beispiel geht es ja nicht um Benzin, die verdienen am Verkauf von Schokolade zum Beispiel und Magazinen und so weiter. Wie wird sich das denn noch bei den gut etablierten Medienmarken eines Tages ändern? Gibt es da noch Geschäftsmodelle? Also bekomme ich dann irgendwann zu den Serien vielleicht auch die T-Shirts bei Ihnen oder auf Sky mein Bundesliga-Zubehör, einen schönen Schal oder so zum Beispiel?
We haven't gone into the merchandising business. That's a very messy business. But we have a multiple products that we already offer our customers. There's the core subscription. In addition to that, we offer pay-per-view and transactional video on demand for very current theatrical movies that have just come out of the cinema. We also offer a deep library service called Snap by Sky, which is additional money. And of course, we're building a relationship of trust with our customer. And of course, as that trust grows, we're able to build transactional businesses with that customer. But we protect the customer very carefully. In fact, what's happening to our business now is the confidence levels are increasing, and that's why pay TV is now starting to work. The customer is starting to feel less fearful about what it is and whether it's going to still be around for the year. So much so, in fact, that the vast majority of our new subscribers sign for a 2-year contract, which is kind of counterintuitive in a way, because you would imagine that they'd feel better about doing a 1-month contract, but they're actually signing on for 2 years because there's a growing sense of confidence. Mm-hmm. So we have this circular relationship with our customers that is really critical. And that's, I think that's one of the most important distinguishing features of paid television. Most broadcasting historically has been a one-way traffic from the broadcaster to the customer, and nobody knows what then happens other than some variably accurate audience measurement systems. But in pay TV, it's a completely circular relationship. We are talking to our customers every day. And so we protect that relationship. We go to great lengths to protect that relationship.
Merchandising erstmal nicht geplant. Wir haben uns wirklich darauf fokussiert, ein ganz einfaches Preis- und Geschäftsmodell im Markt anzubieten, weil wir wirklich auch in der Stufe sind, nochmal zu erklären, was bedeutet eigentlich Subscription Video on Demand. Das heißt, es gibt ein Produkt, es gibt einen Preis und das reicht für den Anfang.
Wie beurteilen Sie die Zukunft? Also mit Magic machen Sie jetzt ja ein Freemium-Modell. Ist das was, was in Zukunft öfter noch passieren wird, dass man nicht sagt, nee, Testmonat und dann gleich subscriben, sondern so ein Basisangebot, was quasi jederzeit umwandelt wird?
Im Spielebereich zum Beispiel. Spielereiche hat immer paid funktioniert. Also muss man einfach sagen. Es gibt auch andere Bereiche. Ich war ja früher bei Bild.de, da hat es immer funktioniert. Es ist halt immer die Frage, von welchem Gesichtspunkt das sieht und was ist eigentlich paid Content. Und Freemium-Modell ist halt ein Online-Modell. Es ist ein etabliertes Online-Modell.
Für Radio gilt wahrscheinlich aufgrund der hohen Fähigkeit, sich mit Social Media und allen anderen Formen von digitaler Werbung zu verbinden, werden die regionalen Werbemarktanteile von radiobasierter Werbung weiter steigen. Mhm. Weil man sieht schon deutlich, dass es bei aller Faszination, dass auch per internationaler Mediaplanung ganz exakt zu planen. Aber die Werbeaversion nimmt nun nachhaltig zu. Das erzählen wir jetzt auch nicht jeden Tag jedem Kunden, aber das wird deutlich schwieriger. Also wird die Frage, wie nützlich ist eigentlich die Werbung, eine herausragende Frage sein. Mhm. Weil da werden wir viel mehr gefordert sein, in der Frage die Nützlichkeit eigentlich herauszustellen. Weil sonst werden jegliche Formen von Responsequoten sich wirklich in den nächsten Jahren dramatisch in den Keller bewegen, was sie ja eigentlich schon tun. Die Response geht deutlich zurück, und die Aversion nimmt deutlich zu.
So, mal gucken, wie meine Responsequote jetzt ist bei den Fragen. Sie haben mindestens so lange Zeit, sich zu melden, bis ich das Mikrofon geschnappt habe. So, bitteschön. Wir haben tolle Leute auf dem Panel. Nutzen Sie die Chance. Waren wir so gut?
Herr Finger, Sie können ja selbst mal eine Frage aus dem Publikum stellen. Selbst.
Selbst eine Frage? Ja, ich setze mich hier hin. Yeah. Oh, das ist schön. Yeah. Da muss ich. Das ist gut. Ja, okay, mache ich. Ach, danke. Danke. Ein Applaus für meinen Retter, bitte. Ja.
Gern. Folgende Frage. Wenn ich die Diskussion zwischen linear und nonlinear immer höre, dann kommt mir das manchmal so ein bisschen vor zwischen der Diskussion zwischen der klassischen Mechanik und der Quantenmechanik. Und dann kam irgendwann ein genialer Mensch, der dann die Relativitätstheorie gefunden hat und das alles vereinheitlicht hat. Meine Frage ist im Grunde genommen, gibt es nicht eine Art Koordinatensystem, wo am Ende des Tages der Nutzer in Abhängigkeit von seiner Situation, seinem Standort, den Inhalt, den er haben will und seinem Gefühlszustand, Lean Forward, Lean Backward, einfach eine Allokation seiner Zeit betreibt auf diese verschiedenen Koordinatenpunkte hin? Und dann muss man sich im Grunde genommen ganz einfach nur noch Gedanken darüber machen, welche statistische Verteilung dann über diese verschiedenen Punkte gehen. Und dann kommt dann die Frage, wie will man am Ende des Tages damit Geld verdienen? Im Augenblick sind die Fernsehsender, also die Free-TV-Sender, wenn ich ProSieben RTL angucke, bei EBIT-Margen von über 30%. Wenn ich mir WatchEver, Maxdome und so Sachen angucke, LoveFilm, die sind noch deutlich unter Wasser, meines Wissens. Wie wird sich das verteilen? Wie werden daraus am Ende des Tages dann interessante und valide Businessmodelle?
Wer möchte dann am liebsten antworten?
Ich fang mal an, weil ich mir gerade versucht habe, dieses Bild vorzustellen. Es fällt mir am leichtesten, wenn ich mir überlege, wie das mit dem Autofahren funktioniert, weil das ist ein bisschen so, wie Sie es beschrieben haben. Ich sitze eigentlich hinten. Heaven is the backseat of my Cadillac. Und der erkennt ja alles. Der weiß auch, dass ich jetzt noch einkaufen gehen muss. Und dann kommt dann rechts vorne auf dem Display, wo ich hin muss. Und eigentlich muss ich nichts mehr tun. Ich bin mir sicher, dass dieses Szenario so nicht kommt, weil der Mensch ein soziales Wesen bleibt und er den Zuspruch braucht von anderen Menschen. Weil wir ja nicht so aufwachsen und auch nicht so geboren werden, sondern wir werden auch in, hoffe ich, zumindest in 50 Jahren geboren durch die Mutter. Und der Vater hat auch eine nicht ganz unbedeutende Rolle in dem Thema gespielt. Und ich wachse als soziales Wesen auf. Deswegen wird die Führung durch einen Mensch immer die herausragende Führung bleiben. Das sehen Sie im Übrigen auch bei Spotify in den Playlisten. Ist wirklich sehr interessant für uns als ehemalige Broadcaster zu sehen, wie entscheidend eigentlich es ist, wer diese Playlist gemacht hat und wem folge ich. Das ist das Urprinzip von Spotify. Es geht eigentlich um Folgen. Und das ist ein altes, rituelles Verhalten. Ich gebe Ihnen recht. Wir versuchen ja auch in der Mutforschung und letztendlich auch durch Technologie, die Stimmung abzugreifen, die jetzt im Moment gerade durch Wetter, durch gesellschaftspolitische Entwicklungen abzugreifen und die Musik eigentlich daraufhin anzupassen, weil die verändert sich. Auch eine Krim-Krise verändert ein Stück die Erwartungshaltung an den Radiosender, nicht nur was die Information anbelangt, sondern auch im Stimmungsbereich. Das Wetter verändert das auch. Da bin ich mir sicher, da werden Technologien in Zukunft mit dazu beitragen, dass diese Außenreize deutlich intelligenter abgesaugt werden und damit auch automatisiert bestimmte Produktionsabläufe mitgesteuert werden. Aber am Ende werden es, ich kann das nur für meine Zunft sagen, werden es die Local Leaders sein, an denen man sich orientiert. Und das werden immer die lokalen Stammesführer sein, denen man zuhört. Und es wird auch immer so bleiben, dass 30% der Leute eher aktiv sind, sprechen und 70% konsumieren und hören zu. Da bin ich mir sicher.
Yeah, I think there are going to be some extraordinary things happen through technology, but I'm always excited by the certainty that the human condition is going to be right at the center of this thing. And even now, already, we're seeing this whole, the linear idea is actually being revived by social media. So that a TV, I'm certain now, in my mind, that the premiere of a TV series episode will take on the stature of a Champions League final. Because people will want to gossip about it, be online with it, sharing the experience as a social event. And that, I think, is a very exciting idea. The technology, I think, is peripheral.
Dann möchte ich Ihre Post-Mittagessen-Lean-Back-Haltung nicht weiter irritieren und sage ganz herzlichen Dank, meine Damen und meine Herren auf dem Panel. Dankeschön. Applaus